ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Durch Claudio kriege ich viele düstere Geschichten mit, die uns vielleicht verstörend oder grausam erscheinen.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag und eine Woche vorher immer exklusiv auf ARD Sounds. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch schön, dass du dir Zeit nehmen konntest, Claudio, zumal du ja verreist warst.
Naja, ich weiß nicht, ob man dazu verreisen sagen kann, aber ich war sozusagen ausgeliehen an das LKA in Mecklenburg-Vorpommern und habe da bei der operativen Fallanalyseeinheit unterstützt.
Über den Fall darfst du wahrscheinlich noch nichts erzählen, oder? Solange der Täter noch nicht gefasst ist.
Ja, Fakt ist sogar, er ist gefasst. Also wir konnten unterstützen auch dabei, den Täter zu finden. Das Gerichtsverfahren ist aber noch nicht eröffnet und natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Und deswegen darf ich halt dazu nichts sagen.
Schade, aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum Ermittlungserfolg. Kommt es häufiger vor, dass ihr euch gegenseitig aushelft?
Ja, auf jeden Fall. Und es hat ja auch den Vorteil, dass man sich dann auch mal Expertise von draußen reinholt und auch einfach mal eine andere Teamzusammensetzung hat. Also es ist schon sehr hilfreich für jedes Bundesland.
Ja, kann ich mir vorstellen. Der Fall, über den wir heute sprechen, hat jedenfalls mehrere Landeskriminalämter beschäftigt. Denn der Täter war ein Serientäter, der in mehreren Bundesländern zugeschlagen hat. Der Fall erinnert ein wenig an den Fall Pellicot in Frankreich. Allerdings ging es hier nicht um eine Frau, sondern um mindestens 9 Frauen, die betäubt und missbraucht wurden. Und um 22 Taten, die dann auch noch auf Video aufgenommen und zum Teil im Netz in einschlägigen Chatgruppen verbreitet wurden. Die Taten sind im Rhein-Main-Gebiet, in Baden-Württemberg, Niedersachsen und in Bayern passiert.
Ja. Und sobald dann der Verdacht besteht, dass es sich um denselben Täter handelt, der in mehreren Bundesländern zuschlägt, übernimmt immer ein LKA die zentrale Koordination. Und das war hier das Landeskriminalamt Hessen. Wir vom LKA Rheinland-Pfalz waren in diesem Fall nicht beteiligt.
Es ist ein relativ aktueller Fall, der mich nicht mehr losgelassen hat, seit du ihn in der ersten Folge unseres Podcasts kurz erwähnt hast. Wir hatten damals darüber gesprochen, wie es kam, dass du mit deinem verrückten Hund zu uns ins Haus eingezogen bist.
Naja, ich meine, du bist ja selber ein bisschen schuld. Du hast mich ja als Mieter dann auch ausgewählt, was ja schlussendlich auch gut war.
Ganz genau, sonst würde ich einen netten Menschen weniger kennen in meinem Leben und es gäbe diesen Podcast nicht.
Oh, das war ja ein Kompliment.
Ja, ja. Manchmal mache ich das.
Trotzdem fand ich das schon leichtsinnig von dir, dass du die Termine mit den potenziellen Mietern selbst ausgemacht hast und vor allen Dingen selbst auch mal, ist ja nicht das Problem, aber du hast die auch alleine durch die Wohnung geführt, hast Einzeltermine ausgemacht und warst völlig allein, als du mit den Interessierten die Wohnung besichtigt hast.
Ja, das stimmt. Da hat man auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe mir dabei wirklich nichts gedacht und ich finde es auch nach wie vor super traurig, überhaupt an sowas denken zu müssen. Aber okay, unser heutiger Fall zeigt, dass das, obwohl das ja in meinem Fall glücklich ausgegangen ist, tatsächlich keine gute Idee ist als Frau, wenn man alleine ist, einfach Fremde zu einer Wohnungsbesichtigung einzuladen. Fremde Männer vor allen Dingen.
Ja. Leider geht ja eben Gewaltkriminalität, gerade auch sexuelle Gewalt, überwiegend von Männern aus. Das ist ja jetzt nicht häufig der Fall, aber trotzdem, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann sichert man sich da besser ab. Und in vielen Fällen haben die betroffenen Frauen ja auch gar nicht damit gerechnet, dass ein Mann zur Besichtigung kommt, sondern haben eigentlich eine Frau erwartet.
Ja, dann lass uns mal in 3 dieser Fälle dieses Serientäters reinhören, die wir ausgewählt haben. Vor, nach und zwischen diesen Taten lagen weitere. Wir haben wie immer aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen Namen und einige wenige Details geändert. Und um das noch hinzuzufügen, es gibt ein Urteil des Landgerichts Frankfurt von Anfang dieses Jahres gegen den Tatverdächtigen. Der Betreffende hat die Betäubung und den Missbrauch der Frauen in der gerichtlichen Hauptverhandlung dann auch gestanden. Seine Anwälte sind aber in Revision gegangen, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Wir sprechen deshalb im Folgenden auch nicht vom Täter, sondern werden auf andere Formulierungen ausweichen und geben ihm jetzt mal den fiktiven Vornamen Jong.
Und da muss man noch hinzufügen, der hat nicht nur gestanden, die Taten sind auch zum größten Teil auf Video und auf Fotos von ihm selbst dokumentiert worden.
Leider ja. Er hat die Aufnahmen zum Teil in Chatgruppen verbreitet, was für die Betroffenen natürlich ganz besonders schrecklich ist. Da es sich bei den Opfern fast ausschließlich um chinesische Frauen handelt, haben wir chinesische Namen verwendet und schon mal eine Triggerwarnung vorab. Es geht in dieser Folge um schwere sexuelle Gewalt. Wenn euch dieses Thema emotional besonders belastet, solltet ihr diese Folge nicht oder zumindest nicht alleine hören.
Die Taten. Eine Stadt in Niedersachsen im Sommer 2022. Bei Lian ist das Geld oft knapp. Sie ist alleinerziehend, als Altenpflegerin verdient sie ohnehin nicht viel. Um sich etwas Geld dazu zu verdienen, vermietet sie ein Zimmer in ihrer Wohnung immer wieder mal über Airbnb. So auch an diesem Abend. Sie hat Gäste, die wiederholt bei ihr buchen. So auch Jong. Er übernachtet schon zum zweiten Mal bei ihr. Sie mag ihn. Er ist zurückhaltend, höflich, freundlich, plaudert mit ihr abends im Wohnzimmer und bietet ihr eine Praline als Gastgeschenk an. Lian freut sich und isst die Praline auf. Eine halbe Stunde später ist sie bewusstlos. Als sie am nächsten Morgen wach wird, ist ihr Übernachtungsgast bereits abgereist. Nur ihr 11 Monate altes Baby liegt im Bett neben ihr. Die Milchflasche des Babys ist komplett leer getrunken. Lian ist verwirrt. Sie hat keinerlei Erinnerung daran, dass sie ihr Kind nachts gefüttert hat. Und sie kann sich nicht daran erinnern, wann sie zum letzten Mal so tief geschlafen hat. Eine Stadt im Rhein-Main-Gebiet, 18 Monate später. Mai ist 32. Sie ist als Pflegekraft nach Deutschland gekommen. Doch als ihre eigene Mutter krank wird, will sie für mehrere Wochen zurück in ihre Heimat fliegen, um nach ihrer Mutter zu sehen. Da ihr Gehalt nicht üppig ist, beschließt sie, ihre Wohnung für die Zeit, in der sie in China ist, unterzuvermieten. Kaum hat sie die Wohnung im Internet zur Zwischenmiete angeboten, meldet sich schon ein Mann. Er nennt sich Jong und schreibt: Ich suche eine Wohnung für meine Freundin, die aus China hierher kommen möchte. Noch am selben Abend treffen die beiden sich vor dem Haus, in dem sich Mais Wohnung befindet. Mai findet Jong sehr sympathisch. Ohne Bedenken nimmt sie ihn mit in die Wohnung, damit er Fotos für seine Freundin machen kann. Gerne kommt sie auch seiner Aufforderung nach, einen Koffer wegzustellen, damit der auf den Fotos nicht stört. Doch als sie sich umdreht und Jong den Rücken zuwendet, packt er sie plötzlich von hinten. Mai spürt, wie ihr ein feuchtes Tuch aufs Gesicht gepresst wird und nimmt einen süßlichen Geruch wahr. Sie wehrt sich, schlägt um sich, aber dann merkt sie, dass ihr schwindelig wird. Schließlich verliert sie das Bewusstsein. Als sie 3 Stunden später wieder zu sich kommt, findet sie sich draußen auf der Straße wieder, an ihrer Seite Jong. Mai hat das Gefühl, dass ihr ihre Arme und Beine nur widerstrebend gehorchen. Sie tut sich schwer damit, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber irgendwann stellen sich in ihrem Kopf Bilder ein, Erinnerungen an den brutalen Überfall. Mai weiß instinktiv, dass das keine Traumbilder, sondern echte Erinnerungen sind. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen, zückt ihr Handy und macht ein Foto von Jong. Doch der reißt ihr ihr Smartphone aus der Hand und rennt damit weg. Mai hat keine Chance, ihm zu folgen. Ihre Bewegungen sind noch zu schwerfällig. Sie klingelt an einer Haustür und bittet um Hilfe. Der Hausbewohner ruft sofort die Polizei. Eine Stadt in Baden-Württemberg, 8 Monate später, September 2024. Yu studiert in Deutschland und finanziert ihr Studium als Influencerin. Sie will ihre Wohnung für 8 Monate zwischenvermieten. So etwas macht sie immer wieder mal, wenn sie unterwegs ist. Und wie immer hat sich direkt eine Interessentin gefunden, die sich die Wohnung aber erstmal gerne anschauen will.
Als stattdessen ein Mann vor der Tür steht und behauptet, seine Freundin habe es nicht rechtzeitig geschafft, denkt sich Hugh nichts dabei. Schließlich ist es hell und mitten am Tag. Ohne Bedenken bittet sie Yong in die Wohnung. Aber kaum hat sie die Wohnungstür geschlossen, fühlt sie, wie jemand sie roh von hinten packt und ihr ein feuchtes Tuch mit süßlichem Duft aufs Gesicht presst. Yu fühlt Panik in sich aufsteigen, aber bevor sie reagieren kann, wird ihr schon schwindlig. Kurz darauf ist sie bewusstlos. Erst 12 Stunden später, um 1 Uhr am nächsten Morgen, wird sie wieder wach. Neben ihr liegt eine Packung der Pille danach. Später wird sie auf ihrem Handy noch ein Foto finden. Darauf zu sehen ihre entblößte Brust und ihr Genitalbereich. Außerdem einen abfotografierten Zettel, auf dem steht: Im Auftrag anderer habe ich Fotos und Videos gemacht. Wenn Sie gehorsam kooperieren und keinen Lärm machen, können Sie so tun, als wäre nichts passiert und es wäre nur ein Traum gewesen. Ansonsten kann sich Ihr Bekanntenkreis und das gesamte Internet an den schönen Fotos erfreuen.
Boah, das ist echt absolut grauenhaft. Yu ist dann aber zur Polizei gegangen.
Ja, und das zum Glück, muss man sagen. Wie Mai übrigens auch. Die Frauen haben sich eben nicht einschüchtern lassen, waren mutig. Und denen ist es dann auch zu verdanken, dass solche Täter schlussendlich auch gefasst werden können. Gerade weil sie sich ja auch rechtsmedizinisch untersuchen ließen und es damit irgendwie auch ermöglicht haben, dass man Spuren wie DNA sichern kann. Und da kannst du dir auch sicherlich vorstellen, dass so eine Untersuchung gerade nach so einer Tat für das Opfer besonders schwierig und auch zusätzlich belastend sein kann und meistens auch ist.
Ja, das braucht sicherlich nochmal ganz viel Überwindung und auch Mut. Jetzt nimm uns mal bitte mit, wie du es ja oft in unseren Podcast-Folgen tust. Welche Fragen würdest du dir stellen, wenn du auf diese drei Taten, die wir gerade gehört haben, draufschaust?
Die erste Frage, die ich mir stellen würde, war: Wie gestaltet sich denn der Tathergang? Gibt es da irgendwelche Parallelen? Also was spricht überhaupt dafür und was dagegen, dass es sich um denselben Täter handelt? Woran denkst du, könnte man das erkennen?
Ja, ich denke, das Vorgehen zeigt es. Ne? Er reagiert auf eine Wohnungsanzeige, sei es bei Airbnb oder auf einer anderen Mietplattform, und betäubt die Frauen. Also es ist immer dasselbe Vorgehen.
Ja, und wie die rechtsmedizinische Untersuchung der Frauen ja auch zeigt, hat er sie eben auch missbraucht, als er sie betäubt hatte. Und was könnte noch dafür sprechen, dass es sich da möglicherweise um einen Serientäter handelt?
Vielleicht, dass die Opfer alles Chinesinnen waren oder zumindest chinesischer Abstammung waren. Das ist ja schon auffällig, ne? Wenn so ein ähnlicher Frauentyp immer ist.
Ja, genau. Aber das kann ja entweder aus so einer Neigung heraus passieren, dass der jetzt besonders asiatische Frauen attraktiv findet, oder aber auch aufgrund von Vorteilen, die sich für ihn daraus ergeben. Also vielleicht die gleiche Sprache sprechen, man kann schnelleren Vertrauensaufbau betreiben, ja, weil man die gleiche Nationalität hat. Das sind ja auch Punkte, die eine Rolle spielen könnten bei der Opferauswahl. Das könnte unter anderem auch dafür sprechen, dass es eben derselbe Täter ist.
Ja, und dass es eben Täter chinesischer Abstammung vielleicht ist.
Je nachdem, welches dahinterstehende Motiv derjenige dann hat. Wenn es jetzt aufgrund von Vorteilen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber ich meine, es könnte auch sein, dass es zwei Täter waren. Was meinst du?
Ja, aber Yu und Mai hatten ja nur Erinnerungen an einen Mann.
Mhm, aber ich meine, das stimmt natürlich. Aber es ist ja auch denkbar, dass der andere Täter erst dazugekommen ist, als die Frau bewusstlos war und dann zum Beispiel gefilmt hat.
Ja, das lässt sich natürlich nicht ausschließen, das ist klar. Yu und Wei konnten ja zumindest, was diesen einen Mann betrifft, aber eine Täterbeschreibung abgeben. Das war sicherlich auch hilfreich, oder?
Ja, so bedingt. Das ist nicht so einfach mit Täterbeschreibungen, weil der Täter, der hat sich zum Teil verkleidet, hat sich eine Perücke aufgezogen. Und so Personenbeschreibungen aus der Erinnerung wieder abzurufen, die sind häufig sehr unterschiedlich und können auch sehr ungenau sein. Aber lass uns mal weitermachen. Was ist in deinen Augen der wesentliche Unterschied zwischen der einen Tat, die zuerst geschildert wurde, und den beiden Taten 2 Jahre später?
Boah, also vielleicht, dass Lian, also die Frau mit dem Baby, dass die keine Erinnerung mehr daran hatte, dass ihr überhaupt jemand Gewalt angetan hat, und die beiden anderen Frauen eben schon.
Ja, aber wenn wir nicht aufs Opfer, sondern eher auf den Täter schauen, wie hat er die Frauen anfänglich betäubt?
Im ersten Fall, eben von besagter Lian, hat er der Frau ein Betäubungsmittel gegeben, das in eine Praline gespritzt war, die sie ja auch gegessen hat. Und in den anderen beiden Fällen hat er ja dann direkte Gewalt angewendet, indem er den Frauen ein Tuch mit dem Betäubungsmittel aufs Gesicht gepresst hat.
Genau. Und da sieht man schon, dass er sich da auch gesteigert hat. Also offensichtlich körperlicher, sprich gewalttätiger wurde. Was noch? Was fällt dir noch auf?
Bei Yu ist er ja dann auch extrem dreist vorgegangen, indem er ihr eine Packung mit der Pille danach hinterlassen hat und dann noch diese Fotos auf ihrem Handy, Nacktbilder von ihr und diese fiese Nachricht, er verhöhnt sie ja geradezu. Eigentlich sollte man ja meinen, dass Männer, die Frauen betäuben und vergewaltigen, darauf setzen, dass sich diese nicht mehr daran erinnern können, sodass sie kein Risiko eingehen, wie es bei Lian, der Frau mit dem Baby, der Fall war. Aber mit Mai war er dann nach der Tat auch noch auf der Straße unterwegs und bei Yu muss er ja explizit gewollt haben, dass sie erfährt, was mit ihr passiert ist. Sonst hätte er diese Fotos und auch diesen abfotografierten Zettel mit seiner Drohung, die Fotos zu veröffentlichen, wenn sie nicht schweigt, ja nicht gemacht, ne?
Exakt. Und da sieht man auch, der wurde immer dreister und je öfter es irgendwie geklappt hat mit dem Betäuben und dem Vergewaltigen, so selbstsicherer wurde er dann auch und vielleicht sogar überheblicher, weil er sich halt einfach viel mehr rausgenommen hat und viel mehr davon überzeugt war, dass man ihn nicht schnappen kann. Seine Opfer konnten ja dann auch ruhig wissen, was ihnen passiert ist. Es hat ihm vielleicht sogar noch was gegeben, weil er sich ja sicher war, dass er da eh davon kommt mit.
Und dass er sich an eine erfolgreiche Influencerin wie Yu rangewagt hat, die in der Öffentlichkeit stand, während seine Opfer vorher weniger prominent waren. Würdest du sagen, dass für Männer mit diesen Fantasien, wie auch Yong sie hat, das einen zusätzlichen Reiz darstellt, also Kontrolle über eine Frau auszuüben, die selbstständig und erfolgreich ist?
Kann natürlich sein, muss aber nicht unbedingt. Meist werden Opfer eher nach Gelegenheit, Verfügbarkeit oder eben, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, nach dem Beuteschema ausgesucht. Aber klar, für Täter mit ausgeprägten Dominanzfantasien kann die Forschung jetzt eine erfolgreiche, bekannte und vielleicht auch selbstständige Frau zu beherrschen natürlich besonders reizvoll sein. Gerade auch, um ihre Allmachtsfantasien zu bestärken. Also Yong ging auch davon aus, dass ihn die Polizei niemals schnappen würde, wie er es dann auch in einem Chat tatsächlich mitgeteilt hat.
Ja, was ja zum Glück dann doch passiert ist, wenn es auch lange gedauert hat, 4 Jahre. Aber lass uns später nochmal drüber sprechen, wieso das so lange gedauert hat und wie ihn die Polizei letztlich überführen konnte. So wie wir das eben gemacht haben, die Taten, die er im Abstand von 2 Jahren begangen hat, miteinander zu vergleichen. Das kann man jetzt natürlich im Nachhinein locker machen, aber erstmal konnten das die Ermittler ja nicht, denn Lian wurde ja wach, hat sich dann über die leere Milchflasche gewundert und darüber, dass sie keine Erinnerung mehr daran hatte, ihr Kind gefüttert zu haben. Und dann erstattest du natürlich auch keine Anzeige.
Ja, und Yong hat in der Zeit von 2021 bis 2024 immer wieder Frauen betäubt und vergewaltigt. Und bei den meisten Frauen war das, so wie bei Lian, dass sie sich dann an nichts mehr erinnern konnten, wenn sie am nächsten Morgen zu sich gekommen sind. Lian hat das auch erst von der Polizei überhaupt erfahren, was Yong ihr angetan hat. Und zwar durch die belastenden Fotos und das Videomaterial, das die Polizei ja nach seiner Verhaftung sichergestellt hat. Also keine Ahnung davor in irgendeiner Weise, was mit ihnen geschehen war.
Und auf einem dieser Videos ist eben leider auch zu sehen, dass sie bewusstlos neben dem Kind lag, was ihn aber von der Tat nicht abgehalten hat. Auch nicht, dass das Baby 2-mal wach wurde und geschrien hat, während er Liam missbraucht hat. Da hat er es laut Rekonstruktion des Gerichts zwischendurch mit der Flasche gefüttert, die Liam für die Nacht vorbereitet hatte. Also ganz ehrlich, ich frage mich schon, wie empathielos kann man eigentlich sein, dass man eine Frau vergewaltigt, wenn ein kleines Baby daneben liegt?
Ja, über die Empathielosigkeit wird man sich jetzt in Fachkreisen sicherlich auch streiten. Denn er hat das Baby ja gefüttert, als es geschrien hat. Ob er das aus Empathie jetzt heraus gemacht hat oder einfach, weil er wollte, dass es ruhig ist oder vielleicht beides, das wissen wir nicht. Aber zumindest kann man da eine gewisse Empathie nicht von vornherein ausschließen. Auf der anderen Seite hat er dann direkt danach seine Vergewaltigungshandlung einfach fortgesetzt. Und das zeigt aber vor allem, wie fokussiert und fixiert er darauf war, zu dem zu kommen, was er eigentlich will. Nämlich zu seiner sexuellen Befriedigung. Und das ist vor allem egoistisch und natürlich sehr triebgesteuert. Er hat ja aber auch einfach unterbrochen, das Baby gefüttert. Und das zeigt auch, dass er Aspekte von Steuerungsfähigkeit in der Situation hatte. Mhm. Und ich meine, dass die Planungsfähigkeit des Täters hoch war, das sieht man schon im Vortatverhalten. Gutachterlich betrachtet wäre da jetzt ein Psychopathietest natürlich in dem Fall besonders interessant.
Er hat es aber abgelehnt, sich evaluieren zu lassen. Wie wird es denn normalerweise getestet, ob jemand als Psychopath gilt oder nicht?
In der überwiegenden Zahl der Fälle mit dem sogenannten PCLR-Test. Das ist die Psychopathie-Checkliste des Psychologen Robert Hare. Das ist der häufigst genutzte Test in der forensischen Psychologie, um einzuschätzen, wie psychopathisch eine Person ist. Falls euch das interessiert, wie das funktioniert und welche Kriterien genau herangezogen werden, um den Grad der Psychopathie einer Person einzuschätzen, wir sprechen darüber in der nächsten Folge.
Und auch darüber, wo man nicht kriminelle Psychopathen im Alltag bevorzugt findet.
Zum Beispiel in Medienberufen.
Boah, das sagst du ständig zu mir. Ich glaube es nicht. Aber okay, lass uns noch mal zu unserem aktuellen Fall zurückkehren. Jong hat sich also verweigert, diesen Test zu machen.
Er hat zumindest für die Interviews dazu nicht zur Verfügung gestanden. Aber die sind ja nur ein Teil dieser Checkliste. Es fließen ja auch noch Aktenanalyse ein, etwaige Vorstrafen werden ausgewertet und das Verhalten der betreffenden Person wird beobachtet. Also zum Beispiel während des Prozesses oder in der Untersuchungshaft. Also man exploriert ihn sozusagen vollständig.
Bei Jong wurde ja eine multiple Störung der Sexualpräferenz diagnostiziert. Du bist ja nicht nur Profiler, sondern auch Kriminalpsychologe. Kannst du das mal für uns übersetzen?
Ja, das heißt, dass derjenige gleich mehrere sogenannte Paraphilien hat, also sexuelle Präferenzstörungen aufweist. Über Präferenzstörungen haben wir uns ja auch schon in anderen Podcast-Folgen unterhalten. Ja, sexueller Sadismus wäre zum Beispiel eine solche Präferenzstörung oder Voyeurismus. Bei Jong haben also laut Gutachten verschiedene sexuelle Erregungsmuster nebeneinander existiert.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass du nicht schuldfähig bist, wenn sowas diagnostiziert wird.
Nee, das heißt es nicht. Du kannst zum Beispiel so eine Präferenzstörung haben und musst ja trotzdem nicht straffällig geworden sein, weil du deine Fantasien nicht im Sinne einer Straftat umgesetzt hast, aber die Fantasie für dich vielleicht quälend ist. Ja, bei Jong wurde zum Beispiel auch nicht die Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus angeordnet, also in den Maßregelvollzug, sondern ganz normal ins Gefängnis, weil das Gericht eben davon ausgegangen ist, dass er voll schuldfähig ist.
Jetzt hat nicht nur Lian, die Mutter des Babys, sondern auch viele der anderen Frauen haben erst im Nachhinein von der Polizei erfahren, was ihnen von Jong angetan wurde. Was ein Grauen, wenn du sowas im Nachhinein erfährst und dich das wirklich völlig unvermittelt triffst, weil du nichts ahnst. Das war ja bei Giselle Pellicot in Frankreich auch so, dass sie erst durch die Polizei erfahren hat, dass ihr Mann sie jahrelang betäubt, missbraucht und anderen Männern zum Missbrauch im Netz angeboten hat. Wie man nach so einem Erlebnis jemals wieder einem Mann vertrauen kann, das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen.
Das ist ja auch nur schwer vorstellbar und sicherlich auch mehr als schwierig. Vor allen Dingen, wenn es dann der eigene Ehemann ist, also die Person, der man eigentlich am nächsten steht und der man in der Regel auch am meisten vertraut.
Das zumindest war bei Jong ja nicht der Fall, wobei er ja ebenfalls verheiratet war. Und ich finde das auch für seine eigene Ehefrau ganz furchtbar. Erstmal musst du ja damit rechnen, dass auch dir sowas vielleicht angetan wurde und du es nicht mitgekriegt hast. Aber auch zu wissen, mein Mann hat anderen Frauen sowas angetan. Und zwar während ich mit ihm zusammen war und nichts geahnt habe. Also auch das ist eine wirklich grauenhafte Vorstellung.
Das ist aber leider bei solchen Taten häufiger der Fall, weil gerade Serientäter nicht selten ein Doppelleben führen. Nach außen so ein scheinbar völlig normales Leben mit Beruf, Partnerschaft oder eben Ehe. Auch Jongs Frau hat ausgesagt, sie hätte ein völlig normales Sexualleben gehabt. Also muss man sagen, das ist ein absoluter Mythos, dass Vergewaltiger immer sozial isoliert sind oder durch besondere Verhaltensweisen auffallen. Ne? Das kann auch einfach ein Doppelleben sein, das perfekt inszeniert ist. Im Falle von Jong war es zum Beispiel so, dass seine Frau im Krankenhaus war und in den Tagen danach, als sie wieder bei ihm in der gemeinsamen Wohnung war und der sich um sie gekümmert hat, hat er parallel schon wieder im Netz nach neuen Opfern gesucht.
Ja, aber so ganz verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Kannst du als Kriminalpsychologe irgendwie erklären, wie sowas funktioniert? Spalten diese Männer quasi einen Teil ihrer Persönlichkeit ab und führen dann tatsächlich zwei verschiedene Leben, also einmal treusorgender Ehemann und einmal der Vergewaltiger, und denken, wenn sie in der einen Rolle sind, gar nicht an die andere? Oder suchen sie sich ja das scheinbar bürgerliche Leben gezielt als Tarnung aus, um ihre eigentlichen Triebe ausleben zu können?
Ich denke, da gibt es nicht nur das eine Motiv, sondern je nach Täter unterschiedliche Motive. Interessant ist ja auch, dass wir uns von der Vorstellung verabschieden müssen, dass Menschen entweder nur böse oder nur gut sind. Nur weil jetzt jemand in der Lage ist, auch ein fürsorglicher Ehemann und Vater zu sein und die Rolle vielleicht auch mit Überzeugung auslebt, bedeutet es nicht gleichzeitig, dass er nicht auch eine dunkle Seite haben kann, die zum Beispiel sexuelle Fantasien beinhaltet, die grausam oder die jetzt auch normabweichend sind. Es ist von so vielen Einflussfaktoren abhängig, wie zum Beispiel der Impulskontrolle, den Gelegenheiten, vorhandenen Schutzfaktoren, aber auch, wie kompensiere ich jetzt diese Fantasien, die ich habe, vielleicht so, dass sie zu keiner Straftat führen, aber auch Empathiefähigkeit oder ein bestimmtes Ausmaß an Macht, Motivation und vieles mehr können da natürlich zu beitragen, dieses Motiv zu modellieren. Und der Mensch ist ein multideterminiertes Wesen, das heißt, da kommen so viele Faktoren von Anlage und Umwelt zusammen, das ist dann schwierig, so einfach zu beantworten.
Ja, ich verstehe es trotzdem nicht.
Aber sag mal selbst, was für einen Eindruck hast du von Jong denn gehabt? Weil das ist ja der aktuellste Fall, den wir im Podcast besprechen, und du warst ja selbst bei einigen Prozesstagen im Landgericht dabei. Was für einen Eindruck hat er denn auf dich gemacht?
Das deckt sich tatsächlich mit dem, was du immer sagst. Man sieht sowas niemanden von außen an. Wenn du ihn siehst, dann denkst du, okay, ein typischer Akademiker, Goldrandbrille, hohe Stirn, Mitte 40, ja, zurückhaltend, ein Chinese, der schon seit über 20 Jahren in Deutschland lebt und hier als IT-Experte gearbeitet hat. Seine Ex-Freundin hat im Prozess erzählt, dass er immer zur Stelle war, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Er habe ein gutes Herz gehabt. Also ich habe sie jetzt zitiert, ein gutes Herz. Sie konnte es deshalb auch gar nicht fassen, dass er solche schrecklichen Taten getan haben soll, und hat erst mit Freunden zusammen tatsächlich versucht, einen Rechtsbeistand für ihn zu organisieren, weil sie der Meinung war, das sind falsche Vorwürfe, das kann gar nicht sein. Man hat ihr das immer noch angemerkt, dass sie das trotz der Beweislast nicht fassen konnte, denn für sie war er jemand, der im wahrsten Sinne des Wortes keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Und sie hat immer wieder betont, er sei extrem tierlieb gewesen, habe auch eigene Katzen gehabt und als Hobby gerne Katzenfotos gemacht.
Aber wie sich dann eben leider herausstellt, hat er nicht nur Katzen fotografiert, sondern eben auch brutale Videos gemacht, in denen er die Frauen betäubt und vergewaltigt hat. Und da sehen wir wieder diese beiden Sachen, die nebeneinander existieren. Diese Fotos von Katzen und diese Tierliebe und auf der anderen Seite diese abartigen und brutalen Videos. Das Ganze hat er mit seinem Smartphone aufgenommen und einer Digitalkamera, und er hatte auch noch eine GoPro, die er dann an seinem Kopf befestigt hat, um auch möglichst alles aufnehmen zu können.
Also es gab keinen zweiten Täter, sondern es gab nur ihn.
Ja.
Er hat sich selbst gefilmt. Um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, was ich für einen Eindruck von ihm hatte. Ich fand es schon bemerkenswert, wie wenig Gefühlsregung er gezeigt hat im Prozess, wenn der Richter ihn mit diesen Taten konfrontiert hat. Er hat so sachlich über die Frauen und das, was er ihnen im betäubten Zustand angetan hat, gesprochen. Ja, als wäre das irgendein naturwissenschaftliches Experiment, das er da durchgeführt hat. Ich möchte uns da jetzt allen weitere Details ersparen, aber wenn er im Prozess erzählt hat, wie er diese Frauen betäubt hat, dann klang das so, als wären das irgendwelche Maschinen, die er bedient hat, wo man nur die richtigen Knöpfe drücken muss, damit sie funktionieren.
Und mit dieser Haltung war er nicht allein. Er hat seit August 2020 begonnen, sich international mit insgesamt 25 Chatgruppen zu vernetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Zum Teil waren da über 2000 Gleichgesinnte in seiner Chatgruppe. Mit denen hat er dann Videos und Fotos von sexuellen Übergriffen ausgetauscht, wo man dann sieht, wie die sich an bewusstlosen Frauen vergangen haben. Und diese Videos wurden dann eben, wie gesagt, ausgetauscht. Zudem noch Anleitungen zur Betäubung von Opfern. Erfahrungen mit der Ausführung entsprechender Taten sowie Ratschläge zur Beschaffung der Betäubungsmedikamente. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Unter anderem war er auch in einer 8-köpfigen Chatgruppe sehr aktiv, die sich Fahrschule für Fortgeschrittene nannte. In der hat er sich dann auch quasi als Experte im Umgang mit entsprechenden Narkosemitteln hervorgetan und auch Tipps gegeben, natürlich ohne da in irgendeiner Art und Weise ausgebildeter Experte zu sein.
Ja, und wenn man sich anschaut, wie diese Chat-Teilnehmer in dieser Gruppe kommuniziert haben, das wurde ja auch bei dem Gerichtsprozess dargelegt, dann zeigt das für mich einen beispiellosen Grad der Entmenschlichung. Es wurden Tarnbegriffe verwendet für das, was sie gemacht haben. Also Frauen wurden als Fahrzeuge bezeichnet, die jeweiligen Täter als Fahrer. Und statt vergewaltigen haben die Männer dann von Autofahren geschrieben. Als Luxusautos haben die Chat-Teilnehmer Frauen bezeichnet, die sie besonders attraktiv fanden. Als fremde oder wilde Autos Opfer, zu denen die Täter kein persönliches Verhältnis hatten. Und als Privatautos Opfer, zu denen eine Beziehung bestand. Und Öl und Sprit, das waren in dieser Terminologie verschreibungspflichtige Arzneimittel, die zur Betäubung der Opfer eingesetzt wurden. Frauen, die dann betäubt waren, wurden übrigens auch gerne mal von diesen Männern als tote Schweine bezeichnet. Also ein wirklich beispielloser Zynismus, der sich da zeigt. Diese Sprache zu hören, auch bei dem Gerichtsprozess, finde ich, war schwer erträglich. Die taten natürlich erst recht. Claudio, was sind das für Männer, die so über Frauen sprechen und die es als erregend empfinden, mit einer betäubten Frau Sex zu haben?
Naja, so zu sprechen ist ja so eine Art Depersonalisierung. Das heißt, sie objektivieren die Frauen, sie machen sie zu Objekten und nicht mehr zu Subjekten. Und dadurch fällt ihnen es natürlich auch viel einfacher, die Tat dann zu begehen. Häufig geht es da auch gar nicht so primär um Sex, sondern viel um Macht, um Kontrolle, um völlige Verfügbarkeit. Da können auch sadistische Elemente mit eine Rolle spielen. Also das kann ganz unterschiedlich sein, was dem zugrunde liegt. Auch Männer, die massive Probleme mit einer echten Intimität oder eben Angst vor Ablehnung haben, dann, weil das kann ein bewusstloses Opfer nicht mehr äußern und dann sind sie sicher und können das tun, was sie eigentlich tun wollen.
Ja, aber ich meine, bei Jong war es ja so, er war verheiratet und hatte nach Aussage seiner Frau ein ganz normales Sexualleben.
Ja, aber du kennst ja nicht die Fantasien der Täter. Vielleicht hatte der ganz, ganz andere Fantasien. Die hat er sich nicht getraut, seine Partnerin zu fragen oder sie anzusprechen, das mit ihr zu bereden. Hatte seine normale Sexualität mit ihr ausgelebt und seine Fantasien dann versucht, auf eine andere Art und Weise umzusetzen. Also es gibt da tatsächlich auch einen Begriff für, wenn man so sich erregt fühlt durch wehrlos schlafende Opfer, dann spricht man von Somnophilie.
Okay, aber es geht letztlich, kann man sagen, immer darum, die völlige Macht über einen anderen Menschen zu haben.
Naja, nicht immer darum, das ist ja in der Psychologie schwer. Wir diskutieren ja immer wieder und du möchtest das Ja oder Nein hören, das ist in dem Fall geht das auch nicht. Klar ist es aber, dass in dem Fall jetzt auch, den wir besprechen, da geht es ja nicht mehr um die Frau, um das Subjekt Frau, sondern da geht es auch nicht um das eigenständige Individuum, sondern da geht es darum, ein Objekt zu missbrauchen. Also das merkt man ja schon durch das entmenschlichende Vokabular, das da verwendet wird, zum Beispiel eine Frau als Auto zu bezeichnen.
Bei Jong war es so, dass er schon als Jugendlicher Vergewaltigungsfantasien hatte und viel auf Pornoseiten im Netz unterwegs war. Er hat dann vermehrt auf diesen Pornoseiten Videos entdeckt, die sexuelle Handlungen an Frauen gezeigt haben, die zumindest so aussahen, als seien sie bewusstlos. Über einen Werbebanner auf einer dieser Seiten ist er dann in einer Chatgruppe auf Telegram gelandet, in der sich Männer darüber ausgetauscht haben, wie sie Frauen betäuben und vergewaltigen. Er ist dann immer tiefer in diese Welt eingestiegen. Und wie diese Welt funktioniert, das weiß meine Kollegin Isabel Bär vom NDR. Sie ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Sie ist Investigativjournalistin und hat gemeinsam mit Isabel Strö solch ein internationales Netzwerk der Vergewaltiger aufgedeckt. Hallo Isabel.
Hallo.
Ihr recherchiert schon seit Jahren zu kriminellen Netzwerken und seid ähnlich wie Jong über eine Pornoseite darauf gestoßen, dass es dort Filme gibt von Frauen, die offensichtlich vergewaltigt werden und dabei bewusstlos sind. Wie sicher wart ihr euch, dass diese Videos echt sind?
Also es ist ja so, auf Pornoseiten gibt es eine Menge Inhalte und Eigentlich sieht man ja bei Videos so, ja, das ist gestellt oder das ist professionell produziert, da findet ein Rollenspiel zwischen Erwachsenen statt. Bei diesen Videos war das anders. Also die waren zum Teil mit Handykamera aufgenommen, verwackelt, im Dunkeln. Und die Frauen in den Videos sahen nicht aus, als würden sie irgendwas spielen, sondern die wirkten wirklich bewusstlos. Da wurde zum Teil dann auch versucht zu zeigen, dass diese Frauen wirklich bewusstlos sind. Also zum Beispiel, dass sogenannte Eye-Checks durchgeführt werden. Das heißt, den Frauen werden dann die Augen geöffnet, um eben zu zeigen, nicht mal dann, wenn die Augenlider hochgezogen werden, folgt da irgendeine Reaktion. Und wir haben dann eben gesehen, dass an diesen offenbar bewusstlosen Frauen auch sexuelle Handlungen durchgeführt werden, also sie offenbar vergewaltigt werden. Und wir haben uns natürlich dann die gleiche Frage gestellt, sind diese Videos echt? Und dieser Frage sind wir dann in den folgenden Jahren nachgegangen.
Ihr seid dann auf eine Seite gegangen, die Motherless heißt, wo jeder Bilder und Videos hochladen kann, nur damit wir mal eine Vorstellung von der Dimension kriegen. Wie häufig werden solche Videos abgerufen, auf denen betäubte und missbrauchte Frauen zu sehen sind?
Also da fällt mir konkret ein Video ein bei Motherless, das wir gefunden haben. Also das sollte wie eine Anleitung sein, wie man eine schlafende oder bewusstlose Frau vergewaltigen kann. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Video wurde über 100.000 Mal aufgerufen. Wir haben da auch festgestellt, dass Nutzer es kommentiert hatten. Also ein Nutzer hat drunter geschrieben, mit diesen Tipps konnte ich das Gleiche mit meiner Tochter machen.
Boah.
Auf anderen Pornoseiten haben wir uns auch umgeschaut. Auf einer haben wir festgestellt, dass dort Videos von Vergewaltigungen an einer bewusstlosen Frau über 14 Millionen Mal aufgerufen worden waren. Das meistgeklickte Video fast 4 Millionen Mal.
Wahnsinn. Und das sind Frauen jedes Alters, also Ehefrauen, Mütter, Töchter.
Genau.
Jetzt habt ihr euch als Mann mit entsprechenden Vorlieben ausgegeben, um undercover in diese Szene reinzukommen. Und um glaubwürdig zu wirken, musstet ihr auch passende Fotos hochladen. Du hast ein Foto von dir hochgeladen, da sahst du aus, als wärst du betrunken bei einer Hausparty eingeschlafen und wärst dabei heimlich fotografiert worden. Wie waren die Reaktionen der Nutzer darauf?
Ja, also es kamen relativ schnell Kommentare rein und die gingen dann schon in eine sehr klare Richtung. Also zum einen Kommentare, was man alles mit dieser Frau machen sollte. Also da haben sich die Nutzer dann auch untereinander weiter angestachelt, wie man die Frau von diesen Fotos vergewaltigen soll. Es ging dann auch darum, dass man sie ja vergewaltigen könne, weil sie würde sich ja am nächsten Tag ohnehin nicht dran erinnern, wer das dann gewesen sei. Und es gab auch einzelne Kommentare, da ging es dann darum, ja, ich hoffe, du hast sie ausgezogen. Also auch direkt etwas, was schon wieder wie so eine, was man auch verstehen könnte, wie eine Art Aufforderung, noch einen Schritt weiter zu gehen als diese Fotos.
Euch ist es auf jeden Fall gelungen, vertrauenswürdig zu wirken und ihr habt einen Link zu einer geschlossenen Gruppe auf Telegram bekommen, zu einem Vergewaltigernetzwerk. Wie viele Mitglieder hatte diese Gruppe?
Also in dieser ersten Gruppe waren über 100 Mitglieder. Wir sind dann in derselben Nacht noch in weitere Gruppen gekommen, weil dort in dieser Gruppe und dann auch in den anderen Gruppen immer mal wieder auch Einladungslinks zu weiteren Gruppen geteilt wurden. Und die größte Gruppe, in die wir in der ersten Nacht kamen, hatte über 70.000 Mitglieder. Wir haben dann über die Zeit bei der Recherche festgestellt, also wir sind auf Dutzende solcher Gruppen gestoßen mit ganz unterschiedlichen Mitgliederzahlen, also zum Teil Dutzende Mitglieder, über 100, Hunderte, Tausende, dass dann sich die Gruppen auch zum Teil unterscheiden, je nachdem, wie viele Mitglieder da drin sind. Also wenn die Gruppen kleiner sind, dass der Austausch enger ist, dass die Nutzer sich auch vielleicht untereinander schon eine Zeit lang kennen und sich auch enger miteinander austauschen, während in den großen Gruppen dann oft auch einfach eine Menge Videos geteilt werden, die vielleicht auch einfach eine Sammlung sind und nicht unbedingt von dem Nutzer selbst sein müssen oder der Austausch nicht ganz so eng ist. Also da haben wir auch Unterschiede feststellen können, zum Teil in den Dynamiken.
Was hat dich persönlich am meisten geschockt, als du in diesen Netzwerken unterwegs warst?
Also als wir in die Telegram-Gruppen kamen, das war noch bevor der Fall Pellicot in den Medien groß wurde. Also da hatte man von diesem Fall in Deutschland noch nichts gehört. Und bis dahin ging Berichterstattung, so wie ich sie wahrgenommen habe, sehr oft darum, dass Betäubung, Vergewaltigung oft etwas ist, was passiert, wenn man im Club zum Beispiel was ins Getränk gemacht bekommt, dass es sich da um Fremde handelt, die dann diese Situation ausnutzen, Frauen dann gezielt betäuben, vergewaltigen. In den Gruppen haben wir sehr schnell festgestellt, dass es hier in diesem Kontext um Frauen aus dem nächsten Umfeld geht. Also, dass Frauen wie die eigene Mutter, die eigene Schwester, die eigene Partnerin, Ehefrau betäubt und dann vergewaltigt werden. Also bei sich zu Hause, in dem Umfeld, wo man sich eigentlich am sichersten fühlt. Das war so das Erste, wo ich sagen würde, das war etwas, was man vorher in den Medien so noch nicht gehört hat und was einem vielleicht auch nicht ganz so bewusst war, dass das ja, dass es dort eben Leute gibt, die ganz gezielt dieses Vertrauen ausnutzen. Das andere war in den Gruppen, dass man sehen konnte, zum Beispiel jemand postet ein Bild rein, das hier ist meine schlafende Freundin oder Frau, was soll ich denn mit ihr machen? Und andere Nutzer schicken dann Anweisungen, was gemacht werden soll. Man sieht dann in den folgenden Aufnahmen, dass tatsächlich diese Handlungen durchgeführt werden. Also dass es dort auch in Echtzeit dann zu solchen Übergriffen mutmaßlich kommt.
Wahnsinn, also wirklich grauenhaft. Ihr habt einen Deutschen identifiziert, der seit 15 Jahren seine Frau betäubt und missbraucht hat und habt das auch der Polizei gemeldet. Letztlich hat das dazu geführt, dass es zu einer Hausdurchsuchung bei ihm kam und seine Frau, ihr nennt sie im Podcast Marlene, von der Polizei erfahren hat, was ihr Ehemann über Jahre mit ihr gemacht hat. Wie hat sie reagiert, als sie das erfahren hat?
Also erstmal, als die Polizei bei ihr vor der Tür stand, hat sie uns erzählt, dann hieß es, es läge eine Anzeige vor vom NDR und dass sie erstmal gelacht hat, hat sie uns erzählt, weil sie es gar nicht glauben konnte. Und dass ihr dann eben gesagt wurde, dass es um Vergewaltigungsvideos geht, auf denen eindeutig sie zu sehen sei. Und sie meinte dann, sie hatte ihren Mann gefragt, ob das stimmt und er hätte ihr sofort gesagt, ja. Und sie hat dann gesagt, dass diese Hausdurchsuchung, dass es da einen Moment gab, wo sie dann auch geschrien hat, weil das natürlich eine komplett unfassbare Situation in dem Moment auch war.
Ja, verständlicherweise. Habt ihr noch Kontakt zu ihr?
Ja, wir stehen bis heute in Kontakt, immer wieder mal und tauschen uns auch immer mal wieder aus.
Dass man sowas nie vergisst, das ist klar. Wie geht sie heute damit um? Wie geht's ihr?
Also Marlene hat sich sehr schnell Hilfe gesucht. Ich denke, das ist in so einer Situation auch wichtig und hat uns auch erzählt, dass sie ein gutes Umfeld hat, gute Freunde, die für sie da sind, die ihr zuhören, die da ein offenes Ohr haben. Also generell ein Umfeld, das da gut ist. Und für sie stand auch recht schnell fest, das hat sie uns auch gesagt, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen möchte und dass sie mit ihrer Geschichte auch anderen Frauen helfen möchte. Und das war auch der Grund, warum sie uns recht schnell, auch nachdem sie von dem Ganzen erfahren hat, tatsächlich gesagt hat, sie möchte im Interview darüber sprechen.
Vielen Dank, Isabel Bär, für die eindrucksvollen Schilderungen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich den Podcast Rape Tapes anzuhören. Er ist fünfteilig, erschien im Rahmen der 11KM Stories und ist in der Kategorie journalistische Leistung völlig verdient mit dem Deutschen Podcast Award 2026 ausgezeichnet worden. Wir haben den Podcast in den Shownotes für euch verlinkt. Claudio, ich würde mit dir gerne auch noch mal über das Thema Gruppendynamik sprechen. Als Jong in den ersten Chat reinkam, da fand er das faszinierend. Er hatte ja, wie gesagt, seit seiner Jugend Vergewaltigungsfantasien. Aber vorher hat er die eben nicht ausgelebt, sondern es war nur eine Fantasie. Jetzt ist er plötzlich in einer Gruppe, wo sich viele darüber austauschen, wie man Frauen betäubt und vergewaltigt. Was macht das psychologisch mit solchen Männern?
Ja, das sieht man ja in dem Fall von ihm jetzt ganz gut. So Gruppen können natürlich eine stark verstärkende Wirkung haben. Das fängt ja schon damit an, dass man durch die Anonymität mit dem Nutzernamen so die Hemmschwelle sinken lassen kann, dass die sich dann halt auch trauen, Dinge zu äußern, die sich offline nie trauen würden zu äußern, weil sie ja sonst mit ihrem Gesicht auch in ihrer Bekanntheit dann daständen. Und wenn hunderten Nutzer frauenfeindlich oder sexualisierte Gewaltfantasien teilen, da können sich natürlich auch die Grenzen verschieben. Menschen, die vorher ihre Fantasie irgendwie als falsch erlebt haben, fühlen sich plötzlich bestätigt und haben dann das Gefühl, ich bin damit nicht allein. Eigentlich ist es ja auch so eine Art wie normal, weil es gibt noch andere, die dieselben Fantasien haben. Und diese persönliche Schuld wird also irgendwie, sagen wir mal, psychologisch verwässert. Ist jetzt kein Fachbegriff, aber sie wird so ein bisschen abgemildert oder verschwindet ganz. Und es gibt sogar einige Chat-Teilnehmer, die fühlen sich dann auch bestätigt. Sie sammeln Likes, kriegen vielleicht Lob für extreme Aussagen, werden sozusagen belohnt. Und dann kann es auch sein, dass die User dann noch zunehmend radikaler werden.
Das war bei Jong ja auch so. Er bekam viel Lob durch die anderen Gruppenmitglieder, wurde zum Beispiel als Experte oder als professioneller Autogott bezeichnet.
Ja, und das kommt in den Gruppen eben auch noch dazu. Das ist dann so eine Art Wettbewerbsdynamik. Ja, man versucht sich immer mit extremeren Fantasien und Videos und Taten irgendwie auch gegenseitig zu überbieten.
Diese Vergewaltigergruppen im Netz, die gerne Telegram für ihre Kommunikation nutzen, gibt es, wie man inzwischen weiß, ja schon seit vielen Jahren. Das sind Männer wie Jong, die Straftaten begehen, Frauen betäuben und sexuell missbrauchen und die oft über Jahre ungestraft weitermachen können. Wieso ist es für Ermittler so schwer, sie zu schnappen?
Ja, das hängt schon auch mit der technischen Struktur von Telegram zusammen. Die Chats sind oft verschlüsselt und die können einfach nicht so mitgelesen werden. Es gibt dort oft riesige Gruppen mit teils 100.000 Mitgliedern, sodass sich Inhalte extrem schnell und nahezu anonym verbreiten. Zumal die Nutzer nicht zwingend ihre echten Namen angeben müssen und auch Wegwerfnummern oder sozusagen virtuelle Telefonnummern hinterlegt haben, was halt eine Identifizierung nochmal mehr erschwert.
Was sind virtuelle Telefonnummern?
Das sind Nummern, die nicht an eine physische SIM-Card oder ein bestimmtes Handy gebunden sind. Die laufen auch nicht über das klassische Mobilfunknetz, sondern über das Internet. Also man denke zum Beispiel an Skype.
Okay.
Und solche Nummern kann man sich schnell erstellen und eben auch schnell wieder löschen. Die ganze Gruppe kannst du auch sehr schnell auf Telegram insgesamt löschen und die können dann unter einem neuen Namen einfach wieder auftauchen. Also Täter weichen dann einfach problemlos auf Ersatzkanäle aus, wenn sie jetzt fürchten, dass sie erwischt werden könnten. Und dann kommt da noch ein weiterer Punkt hinzu. Straftäter agieren oft grenzüberschreitend. Das heißt, die Inhaltsdaten liegen auf Servern in unterschiedlichen Ländern. Und die Behörden verfügen oft nur über gerichtliche Anordnungen für bestimmte Länder oder ein bestimmtes Land und kommen also gar nicht an die Server ran und damit eben auch nicht an die Chatinhalte.
Das ist ganz schön kompliziert. Dann lass uns jetzt mal noch drüber sprechen, wie Jong schließlich doch geschnappt wurde. Letztlich konnten ihm die Ermittler hier nur deshalb auf die Spur kommen, weil sich Frauen aus verschiedenen Bundesländern gemeldet haben, die sich eben daran erinnern konnten, dass ein Mann auf ihre Wohnungsanzeige reagiert hat, ja, und sie dann gewalttätig betäubt hat, also dieses Tuch mit Betäubungsmittel vor ihren Mund gepresst hat, sodass klar war, es muss sich hier um einen Serientäter handeln. Wenn die Frauen keine Erinnerung haben an das, was mit ihnen passiert ist, ist es natürlich schwierig.
Ja, genau, das ist ja das Problem bei den Straftaten. Und Jong hat am Anfang ja nur Frauen aus seinem näheren Umfeld betäubt und vergewaltigt. Sein erstes Opfer war zum Beispiel eine gute Freundin. Der hat er einfach Betäubungsmittel in ihr Getränk gegeben. Und das hat er auch 4-mal mit ihr gemacht und sie hat davon nichts mitgekriegt und die wurde auch nicht misstrauisch. Und dann hat er es selber auch noch mit einer Arbeitskollegin gemacht, mit der er befreundet war. Und alle Frauen haben ihm vertraut und auch nichts geahnt, was er davor hat oder was er dann tatsächlich auch durchgezogen hat.
Ja, und genau das finde ich eben so furchtbar. Denn solche Fälle sehen einfach Misstrauen, wenn man irgendwann nicht mehr seinem Partner oder seinen Freunden vertrauen kann. Wem soll man dann überhaupt noch vertrauen? Trotzdem stellt sich die Frage für mich, gibt es Warnzeichen? Also gibt es Dinge, an denen Frauen erkennen können, dass vielleicht mehr dahinter steckt?
Also jetzt mal vorweggenommen, so ein generelles Misstrauen muss ja jetzt auch gar nicht sein. Zum Partner, dass man jetzt plötzlich denkt, der muss jetzt ganz arg aufpassen, darum dreht sich's ja jetzt nicht. Aber es gibt schon Warnsignale, wie zum Beispiel ein ungewöhnlich langer Schlaf, ein plötzlich veränderter Schlafrhythmus, eine unerklärliche Benommenheit, auch tagsüber starke Erschöpfung am Morgen. Aber vor allen Dingen auch Erinnerungslücken oder das Gefühl, dass ganze Zeitabschnitte fehlen. Auch wenn man plötzlich an einem Ort aufwacht und nicht mehr weiß, wie man dorthin gekommen ist, sollte man das natürlich ernst nehmen. Natürlich nur dann, wenn man selber nicht weiß, woher es kam. Wenn man am Abend davor viel getrunken hat, ist es natürlich was anderes. Aber wenn man jetzt ohne jede Art von Substanz oder Alkohol oder Ähnliches ins Bett gegangen ist und sich dann woanders wiederfindet, ist es schon mal Zeit, sich diese Frage zu stellen. Aber auch körperliche Auffälligkeiten, sowas wie Übelkeit, unerklärliche blaue Flecken oder auch Geschlechtskrankheiten oder Schmerzen im Unterleib, können, für die es jetzt keine schlüssige Erklärung gibt, können natürlich Hinweise darauf sein. All diese Anzeichen müssen natürlich nicht bedeuten, dass jetzt direkt eine Straftat vorliegt. Die treten jedoch als Warnsignal auf und wenn das häufiger der Fall ist, dann sollte man möglichst rasch zum Arzt gehen. Denn viele der Substanzen, die zur Sedierung verwendet werden, sind nur kurzzeitig im Blut und Urin nachweisbar.
Ja, und natürlich bitte dann auch zur Polizei gehen. Ne?
Genau, und also man kann natürlich auch schon, wenn man das erstmalig erlebt hat und sich das nicht erklären kann, auch natürlich schon direkt zum Arzt und zur Polizei gehen, keine Frage. Denn nur wenn die Polizei von einer möglichen Straftat erfährt, kann sie ja auch weitergehende Maßnahmen einleiten. Zum Schutz der Opfer und auch zur Verfolgung des Täters. Es gibt übrigens auch eine Seite des Bundeskriminalamts, auf der man das alles nachlesen kann.
Die haben wir für euch in den Shownotes verlinkt. Lass uns nochmal zu Jong und zu unserem Fall zurückkehren. Es gab 2 Jahre vor seiner Festnahme schon mal eine Situation, in der er mit der Polizei konfrontiert war.
Ja, da hatte er einer Kollegin beim Umzug geholfen und sie dann gefragt, ob er bei ihr zu Hause noch Filme runterladen kann, weil sein Internet nicht funktioniert. Die beiden haben sich dann unterhalten. Er hat ihr noch ein Betäubungsmittel in den Orangensaft gestreut und sie ist dann bewusstlos geworden. Er hat dann Fotos von seiner bewusstlosen Kollegin auf dem Bett gemacht. Was er allerdings nicht geahnt hat, der Ehemann dieser Frau, der gerade in China war, hat das zufällig über eine Webcam, die er in der Wohnung eingebaut hatte, beobachtet und hat direkt einem Freund verständigt und der wiederum die Polizei. Als der Freund dann mit der Polizei eine Dreiviertelstunde später eintraf, hatte Jong die Wohnung schon wieder verlassen. Die Frau hat erstmal nicht auf das Klopfen der Polizei reagiert, deshalb haben die Polizisten die Tür geöffnet. Aber da war sie dann auch schon wieder irgendwie ansprechbar, wenn auch verwirrt, und hat dann behauptet, sie hätte Alkohol getrunken. Sie war auch nicht sichtbar verletzt. Und der Freund, der zusammen mit der Polizei gekommen war, hat dann auch noch berichtet, dass der Ehemann aus China gesagt hätte, dass er jetzt auch keine Straftat beobachtet hat, sondern dass eben Jong nur Fotos von der schlafenden Frau gemacht hat. Und deswegen gab es dann auch keine Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.
Tja, aber ganz ehrlich, ich finde, da hätten schon ein paar Alarmglocken schrillen können, oder? So ganz normal ist es ja schon nicht, wenn jemand eine schlafende Frau in deren Wohnung fotografiert.
Nee, natürlich schrillt es ganz laut, aber was willst du machen? Es gab erstmal keine Straftat. Wenn irgendwelche Hinweise darauf bestanden wären oder Jong vorher schon mal auffällig geworden wäre, dann wäre das sicherlich auch nochmal anders gewesen.
Und der Ehemann hat der Jong nicht noch angesprochen?
Doch. Jong hat ihm auf Nachfrage gesagt, dass er seine Frau fotografiert habe, weil sie so süß ausgesehen hätte, als sie geschlafen hat.
Also ich finde das extrem gruselig.
Das ist es ja auch. Die Begegnung mit der Polizei schien Jong aber auch irgendwie eingeschüchtert zu haben. Jedenfalls hat er dann erst mal fast 1,5 Jahre keine weiteren Taten mehr begangen. Bis Anfang 2024. Da hat er dann mit der Wohnungsmasche begonnen, über die wir schon gesprochen haben. Hat sich also als Frau ausgegeben, die eine Wohnung mieten will. Und er hat dann auch Gewalt angewendet, um die Frauen zu betäuben. Nicht mehr nur das Betäubungsmittel, wie bei seiner Arbeitskollegin, in einen Trink gegeben.
Okay, und wie ist ihm die Polizei dann letztlich auf die Spur gekommen?
Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, da sich die Opfer, die er gewaltsam überfallen hatte, an diese Überfälle erinnern konnten. Nachdem sie eben aus der Narkose aufgewacht waren, sind sie ja zur Polizei gegangen und da war ganz klar ein Muster erkennbar. Alles junge Chinesinnen, die auf einer chinesischen Wohnungsplattform einen Mieter gesucht hatten und alle waren von einer vermeintlichen Frau angeschrieben worden, von der es auch ein Social-Media-Profil gab. Die Ermittlungen wurden dann beim Hessischen Landeskriminalamt gebündelt und das Bundeskriminalamt hat wiederum über Interpol ein polizeiliches Rechtshilfeersuchen gestellt, um an die Daten, die hinter diesem Profil auf der Plattform Telegram und einem chinesischen Messenger-Dienst waren, ranzukommen. Und tatsächlich konnte Interpol Peking dem BKA einen Monat später eine deutsche Rufnummer nennen, die bei der Plattform, bei dieser chinesischen Plattform hinterlegt war. Und auch eine chinesische, die bei der Plattform Telegram hinterlegt war. Und die deutsche Nummer gehörte zum Anschluss von Jong.
Er war aber zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ohnehin schon ins Visier der Ermittler geraten.
Ja, denn die Polizei hatte schon bei einer der Taten geschaut, welche chinesischen Nummern sich in der Funkzelle des Tatorts befanden. Und da war auch die Nummer von Jong dabei gewesen. Allerdings nicht als einzige. Und die Polizei war eben auch dabei, alle Anschlussinhaber chinesischsprachiger Nummern, die zum Zeitpunkt der Tat in der Funkzelle festgestellt werden konnten, aufzusuchen und diese um eine Speichelprobe zu bitten.
Die dann aber natürlich freiwillig gewesen wäre, ne?
Ja, das stimmt. Es ist keiner verpflichtet, so eine Probe abzugeben. Das ändert sich aber, wenn du wirklich beschuldigt wirst, eine Straftat begangen zu haben. Und nach der Auskunft von Interpol Peking war ja klar, dass Yong der Hauptverdächtige ist. Er wurde festgenommen, es gab einen DNA-Abgleich und es wurde außerdem bei der Durchsuchung seiner Wohnung diverse andere Sachen gefunden, also Betäubungsmittel, einen Rucksack mit seinem Vergewaltigerwerkzeugen, den er bei der Tat immer dabei hatte, eine Perücke, die er getragen hat bei den Wohnungsbesichtigungen und außerdem die vielen Videos, die er von seinen Taten gemacht hat. Also jede Menge Beweismaterial.
Also wirklich grauenhaft. Und er ist ja nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen mehrfachen versuchten Mordes angeklagt worden. Wobei Yong im Prozess gesagt hat, er habe nie den Tod seiner Opfer beabsichtigt. Er bestreitet, gewusst zu haben, wie gefährlich diese Narkosemittel sind, die er den Frauen verabreicht hat. Das Gericht sieht das aufgrund des Gesprächsverlaufs zwischen den beteiligten Männern in den Chatgruppen jedoch anders und ist der Meinung, er war sich der Gefährlichkeit der eingesetzten Medikamente bewusst. Und so habe ich mir von Juristen erklären lassen, für eine Anklage wegen versuchten Mordes muss der Täter den Tod seines Opfers auch nicht zwingend gewollt haben. Es genügt, wenn er erkennt, dass sein Handeln tödlich enden könnte und dieses Risiko trotzdem in Kauf nimmt. Dann sprechen Juristen von bedingtem Tötungsvorsatz und das sieht das Gericht bei Yong in mehreren Fällen gegeben.
Was an den Betäubungsmitteln lag, die er den Frauen gegeben hat, und dass er sie dann betäubt allein in der Wohnung zurückgelassen hat, was den Tod der Frauen hätte zur Folge haben können, zeigt ja eben auch diesen bedingten Tötungsvorsatz.
Ja, denn das war natürlich extrem gefährlich. Er hat den Frauen Mittel aus der Gruppe der sogenannten Benzodiazepine verabreicht. Das sind angstlösende, schlaffördernde Mittel, aber auch ein Narkosegas, das normalerweise nur in Krankenhäusern für Vollnarkosen eingesetzt werden darf, über eine Atemmaske ganz kontrolliert zugeführt wird, unter strenger Überwachung von Blutdruck, Sauerstoffsättigung des Blutes, Herzfrequenz und viel mehr. Yong hat einigen Frauen wie Mai oder Yu, von denen wir vorhin gehört haben, einfach einen Lappen, der mit diesem Narkosemittel getränkt war, ins Gesicht gepresst, ohne Rücksicht auf Dosierung und natürlich auch ohne Überwachung, wie sie in Krankenhäusern bei diesem Medikament verpflichtend ist. Ich habe darüber mit Dr. David Meisenzahl gesprochen, einem Facharzt für Anästhesie aus Mainz mit über 25 Jahren Erfahrung an diversen Unikliniken. Und so hat er das Vorgehen von Yong eingeschätzt.
Leichtfertig, leichtsinnig, gruselig, unter Inkaufnahme massiver Komplikationen mit Einhergehen einer Todesmöglichkeit. Die Gefahrenpotenziale bei der unkontrollierten Verabreichung stehen an erster Stelle. Es wäre die häufigste Todesursache bei einer kompletten Überdosierung in der Aussetzung der Atmung. Das heißt, es kommt zu einer Ateminsuffizienz, zu einer abgeschwächten Atmung bis hin zum Atemstillstand.
Und er hat ja dann auch noch ziemlich beliebig zusätzlich diese Betäubungsmittel eingesetzt.
Ja, so ist es. Und diese Benzodiazepine bergen dann weitere Gefahren für die bewusstlosen Frauen, wie Dr. David Meisenzahl eindrücklich erklärt hat.
Die Effekte von den Benzodiazepinen sind, es kommt zu einem Ausfall der Reflexe, zum Ausfall des Husten- und Würgereflexes, zum Bewusstseinsverlust mit einer zusätzlichen Erschlaffung der Muskulatur. Die Muskulatur wird schwach, die Reflexe fallen aus und dadurch entsteht immer ein gewisser Überdruck im Magen. Das heißt, der Mageninhalt kann sich passiv rausdrücken und durch die nicht vorhandenen Reflexe kann er in die Lunge geraten. Und diese Kombination von nicht vorhandenen Reflexen, Schluck, Würge, Hustenreflex, mit dem passiven Herausdrücken von Mageninhalt aus dem Magen und dem Einlaufen in die Lunge kann zum Ersticken führen.
Und man muss sich ja auch klar machen, die Frauen waren anders, als wenn du eine geplante Narkose wegen einer OP im Krankenhaus hast, auch nicht nüchtern. Sie hatten ja vorher etwas gegessen, zum Teil sogar Alkohol getrunken. Das heißt, es war reichlich Mageninhalt vorhanden, den sie hätten erbrechen und an dem sie hätten ersticken können. Und außerdem hat er sie ja auch zum Teil alleine in den Wohnungen zurückgelassen, als sie noch bewusstlos waren.
Bei Mai, die ihre Wohnung zwischenvermieten wollte, war es so, dass sie zwischendurch aufgewacht ist und auch mit Jung gesprochen hat. Und nicht nur das, als sie allmählich zu sich kam, war sie ja nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern ist mit Jung die Straße vor ihrem Haus entlang gelaufen. Muss da also irgendwie auch hingekommen sein.
Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch erstaunlich, vor allem, weil sie auch keine Erinnerung daran hatte, wie sie da hingekommen ist. Das klingt erstmal merkwürdig. Du kannst sprechen, dich mit jemand fast normal unterhalten, du kannst laufen, aber erinnerst dich an nichts. Weder was du gesagt hast, wir wissen das ja auch nur aus den Chats von Jung, dass die beiden miteinander gesprochen hatten, noch weißt du, wie du an einen bestimmten Ort gekommen bist und erst recht nicht, was dir angetan wurde. Ich habe Dr. Meisenzahl auch danach gefragt und er hat das, wie ich finde, sehr verständlich erklärt.
Das ist die klassische anterograde Amnesie. Das bedeutet, dass medikamentös bedingt auf die Festplatte nichts gespeichert wird. Das heißt, man kann kommunizieren, man kann reden, man kann sprechen, aber man erinnert sich nicht. Bedeutet, es wird einfach nichts aufgezeichnet. Da läuft quasi eine Kamera, ohne dass ein Film drin liegt.
Also Fazit, du kannst nach außen hin durchaus noch handlungsfähig erscheinen, ohne dass irgendeine Erinnerung in deinem Gehirn aufgezeichnet wird.
Und man muss ja noch dazu sagen, er hat den Frauen nicht nur die Narkosemittel verabreicht, er hat zum Teil auch anderen Männern aus seiner Chatgruppe Narkosemittel zugeschickt, zum Beispiel getarnt in einer Kosmetikflasche, aber alles Medikamente, die eigentlich nur Anästhesisten vorbehalten und verschreibungspflichtig sind.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wo bekommen solche Täter die Medikamente her?
Auf jeden Fall nicht legal. Solche Medikamente stammen zum Beispiel aus Diebstählen, aus medizinischen Einrichtungen und werden dann auf dem Schwarzmarkt und auch im Onlinehandel illegal weiterverkauft. Manchmal handelt es sich auch um Rezeptfälschung oder der Täter hat Kontakt eben zum medizinischen Personal.
Und Jung hat diese Medikamente völlig willkürlich dosiert?
Es gab in seiner achtköpfigen Chatgruppe, also dieses Autofahren für Fortgeschrittene, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, einen Berliner Arzt mit ähnlichen Vorlieben wie Jung. Der hat den Männern dann immer wieder Tipps gegeben, wie sie das richtig zu bewerkstelligen haben.
Ja, das finde ich natürlich echt besonders übel, wenn jemand aus einer Berufsgruppe, die sich eigentlich verpflichtet hat, Menschen zu helfen, solche Taten begeht.
Auch da gibt's leider schwarze Schafe. Aber auch er und andere Mitglieder aus Jungs Chatgruppe wurden nach der Festnahme von Jung geschnappt, müssen sich jetzt vor Gericht verantworten und sind auch teilweise erstinstanzlich verurteilt.
Jung hat wegen mehrfachen versuchten Mordes, besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung bekommen. Der Vorsitzende Richter hat sehr eindrücklich, wie ich fand, bei der Urteilsverkündung gesprochen und gesagt, wir wollen sicherstellen, dass Frauen durch sie kein Leid mehr erfahren müssen. Aber wie schon gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Welchen Eindruck haben eigentlich die Frauen, die jetzt Opfer von Jung wurden, auf dich gemacht?
Bei den Aussagen der Frauen war die Öffentlichkeit ausgeschlossen und das finde ich auch richtig und völlig nachvollziehbar. Die Frauen haben wirklich genug mitgemacht, sind zum Teil aus China angereist, um auszusagen. Und ich habe wirklich großen Respekt vor allen, die Kraft hatten, das zu tun und demjenigen, der ihnen das angetan hat, nochmal gegenüber zu sitzen. Denn sie haben sich wohl zum Teil sehr geschämt, nachdem sie erfahren haben, was Jung ihnen angetan hat, auch wenn sie natürlich überhaupt nichts dazu können. Wir kennen ja diesen berühmt gewordenen Satz von Gisèle Pelicot, die Scham muss die Seite wechseln. Wir würden den alle vermutlich genauso unterschreiben. Aber dennoch, diese Frauen haben sich geschämt und das Gesicht zu wahren, hat in der chinesischen Kultur noch einen viel größeren Stellenwert als bei uns. Viele der Frauen haben deshalb auch weder mit ihrem Partner noch mit ihren engsten Angehörigen darüber gesprochen, was ihnen widerfahren ist.
Was es für die Frauen natürlich nicht einfacher macht, sowas zu verarbeiten, wenn sie mit niemand darüber sprechen können oder wollen.
Nein, und wenn man schaut, welche Folgen diese Taten für die betroffenen Frauen zum Teil hatten, ist es wirklich furchtbar. Einige von ihnen konnten nicht mehr in der Wohnung leben, in der sie vorher waren. Sie sind ja quasi in ihrem eigenen Zuhause, in ihrem Schutzraum angegriffen worden. Sie sind dann in eine ganz andere Stadt umgezogen, haben ihr gewohntes soziales Umfeld aufgegeben. Es gibt Frauen, die leiden jetzt unter massiven Schlafstörungen oder Angststörungen bis hin zu immer wiederkehrenden Suizidgedanken. Und die Angst, die alle diese Frauen ohne jegliche Ausnahme haben, ist die Angst, dass diese Videos und Fotos, die Jong von ihnen gemacht hat und die im Netz geteilt wurden, dass die immer noch irgendwo im Netz kursieren, beziehungsweise dass Männer sich die runtergeladen haben und immer noch auf ihrem Rechner haben.
Ja, und das ist natürlich auch möglich und die Angst ist natürlich absolut gerechtfertigt. Strafrechtlich kann man da bislang leider nichts tun. Zwar ist das Anfertigen und Verbreiten von solchen Vergewaltigungsvideos betäubter Frauen strafbar, der bloße Besitz oder Konsum aber eben bislang nicht.
Ja, was sehr, sehr problematisch ist, wie ich finde, denn letztlich setzen diese Videos ja die Gewalt fort, die die Frauen erlitten haben.
Ja, die Justizminister von Bund und Länder haben aber bereits per Beschluss eine Gesetzesänderung gefordert, sodass auch der Besitz von solchen Vergewaltigungsvideos nach dem Willen der Minister ausnahmslos unter Strafe gestellt werden soll. Das soll also so ähnlich streng gehandhabt werden, wie es jetzt bei kinderpornografischem Material der Fall ist. Entsprechende Gesetzesänderungen sind jetzt hier auch schon in Arbeit.
Und dass diese längst überfällige Initiative ins Rollen kam, ist der Recherche der NDR-Kolleginnen über die Netzwerke der Vergewaltiger zu verdanken. Wir haben ja die Kollegin Isabel Beer vorhin schon dazu gehört. Claudio, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für das spannende Gespräch.
Ich danke dir auch.
Das war eine weitere Folge von Tür an Tür mit einem Profiler, uns gibt's jeden zweiten Donnerstag und eine Woche vorher mal exklusiv in ARD Sounds. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder abonniert.
Tür an Tür mit einem Profiler, ein Podcast des SWR.
Jetzt habe ich noch einen besonderen Hörspieltipp für euch, zumindest für alle, die wie ich spannende Krimiserien mit mysteriösen Fällen mögen, die auch gerne mal historisch sein dürfen. Denn passend zur finalen Fernsehstaffel von Babylon Berlin gibt es das Ganze auf ARD Sounds auch als Hörspiel. Mittendrin in diesem Sumpf aus Betrug, Gier, Korruption und Gewalt ist auch dieses Mal wieder Kommissar Gerion Rath und seine große Liebe, die angesehene Kommissarin Charlotte Richter. Achtung, Suchtgefahr! Titel der vierten Staffel ist Haus Vaterland. Und natürlich gibt es nicht nur diese, sondern auch alle bisherigen Staffeln für euch zum Anhören und mitfiebern auf ARD Sounds. Wir haben das Ganze für euch in den Shownotes verlinkt.